Hallo und herzlich willkommen zu diesem Ratgeber, in dem wir einmal über Vermögenssicherung in unsicheren Zeiten sprechen. Ganz speziell zum jetzigen Zeitpunkt, Mitte April 2018. Wie lässt sich also Vermögen sichern in unsicheren Zeiten, bei denen gleichzeitig die Zinsen extrem niedrig sind und wo wir ein paar Risiken an den Finanzmärkten haben, die das Ganze tatsächlich etwas schwerer machen als sonst. Aber ich bin mal die verschiedenen Anlageklassen und Märkte durchgegangen und habe hier insgesamt 10 konkrete Anlagemöglichkeiten zur Vermögenssicherung, die vor allem auch in der Kombination zueinander sehr passend und effektiv sein können, wobei einigen davon stehe ich persönlich eher kritisch gegenüber. Deshalb würde ich sagen, von diesen 10 sind circa 7 Anlagemöglichkeiten wirklich gut geeignet, beziehungsweise würde ich in Betracht ziehen, um Vermögen zu sichern, um also etwas sicherer anzulegen. Und ein paar Dinge muss ich dann natürlich einmal davor sagen, also kurz zum Vorgehen. Ja, du bekommst gleich ein kurzes Vorwort dazu, welchen Sinn überhaupt eine Vermögenssicherung haben kann und ob du sie überhaupt brauchst. Dann werde ich dir mal kurz die zentralen Risiken nennen, die ich persönlich an den Finanzmärkten sehe, was die größte Herausforderung dabei darstellt, was aber die 3 wichtigsten Erkenntnisse sind, die du vorab haben musst, bevor du überhaupt daran denkst, dich abzusichern. 3 grundlegende Erkenntnisse und 3 fundamentale Dinge, die immer in deine Geldanlage einfließen sollten, nicht nur heute. Und dann besprechen wir mal die 10 konkreten Anlagemöglichkeiten zur Vermögenssicherung. Das ist also der Ablauf. Also, was mir vorab sehr wichtig ist, zu betonen ist, dass es immer Risiken gibt. Wenn wir jetzt über Risiken sprechen, dann können wir die Auswirkungen und Zeitpunkte nicht genau hell sehen. Ja, einige Risiken treten auch nie auf, weil sie womöglich gelöst werden, weil es dort einfach realwirtschaftliche Lösungen dafür gibt. Nur weil ein Risiko besteht, heißt es auch nicht, dass daraus ein Crash wird. Ein Risiko kann rein wirtschaftlicher Natur sein, kann aber auch politischer Natur sein und sich dann auf die Wirtschaft auswirken. Ein Risiko kann auch geldpolitischer Natur sein und sich auf die Wirtschaft auswirken. Aber wir müssen immer uns vor Augen halten, dass wir die Zukunft nicht hell sehen können. Wir können die Aktion der Zentralbank nicht vorhersehen. Wir können nicht unbedingt das Verhalten der Menschen vorhersehen, die ja auch ganz zentral durch ihre Nachfrage die Wirtschaft steuern. Und wir können auch nicht die Handlung von Politikern vorhersehen. Ja, beispielsweise die Wahl von Donald Trump hätte niemand vorhersehen können und noch weniger hätte jemand vor seiner Wahl vorhersehen können, was er dann, wenn er gewählt ist, veranstalten wird. Und das verdeutlicht eigentlich schon ganz gut, dass nichts vorhersehbar ist an den Aktienmärkten oder den Finanzmärkten der Welt. Nichtsdestotrotz, die Aktienkurse sind länger gestiegen, gibt es auch heute Risiken. Ja, also weder sage ich, dass es morgen crashen muss, noch sage ich, dass morgen die Kurse steigen müssen. Beides ist möglich. Ich möchte dich hier nur sensibilisieren für die Risiken. Und wenn du womöglich sagst, dass du vor ein paar dieser Risiken Angst hast oder dass dein Anlagehorizont womöglich nicht so lange ist, dass du so ein Risiko oder einen möglichen Crash aussitzen kannst, darauf werden wir auch gleich nochmal zu sprechen kommen, dann können eben vermögenssichernde Maßnahmen für dich sinnvoll sein. Gehen wir also kurz einmal die Risiken durch, die wir zurzeit an den Finanzmärkten haben. In meinen Augen, ich habe auch schon an anderer Stelle über die gesprochen, ganz zentral im Marktausblick für 2018, deshalb werde ich hier nur kurz auf diese eingehen. Ein Risiko, was ich definitiv sehe, ist eine drohende Zinswende. Ja, wir hatten eine lange Phase niedriger Zinsen, die einen Anreiz dafür setzt, dass mehr Schulden gemacht werden und gleichzeitig machen Zinsen Geldanlagen wie Aktien oder Immobilien attraktiver, da eben die Alternative, das Tagesgeld oder Festgeldkonto oder Anleihen, unattraktiver werden. Ja, wenn nun eine Zinswende eingeleitet wird, das heißt die Zinsen steigen, kann es natürlich sein, dass genau diese Anleger das Geld wieder abziehen und es wieder eher aufs Tagesgeldkonto oder in Anleihen stecken. Das könnte sein. Oder eben, dass einfach Unternehmen, Staaten, Privathaushalte, die sich zusehends verschuldet haben, dass diese nun ihren Zinsverpflichtungen nicht mehr nachkommen können, wenn die Zinsen steigen. Auch über die Auswirkung der Zinswende habe ich schon ausführlich an einem einzelnen Ratgeber gesprochen. Ist auch ein sehr interessantes Thema in meinen Augen. Es ist definitiv ein Risiko. Ja, auch da gibt es, wie gesagt, verschiedene Aspekte. Wenn du da ausführlich und mehr drüber wissen willst, dann hör dir einfach den Ratgeber dazu an. Hier sei aber erwähnt, es ist natürlich definitiv ein Risiko. Ein weiteres Risiko ist, dass wir aktuell hohe Bewertungen an den Aktienmärkten haben. Zumindest wenn wir mal auf den größten Aktienmarkt der Welt schauen, der bekanntlicherweise in den USA liegt, Dann haben wir dort KGVs, die ja vielleicht bei 25 im Durchschnitt liegen, was deutlich überdurchschnittlich ist. Wenn wir die Gewinnerwartung mit einbeziehen, relativiert sich das Ganze wieder etwas, auch wenn es dann immer noch leicht überdurchschnittlich ist. Andere Kennzahlen wie das CAPE, also das sogenannte Schiller-KGV, ist dort aber auch recht überdurchschnittlich. Und das Gleiche können wir auch in anderen Industrienationen beobachten. Das gilt also nicht wirklich für jedes Land, aber wir können schon diese Tendenz erkennen, dass nach 8, 9 Jahren Bullenmarkt oder fast 10 Jahren Bullenmarkt, dass die Kurse gestiegen sind und die Bewertungen daher eben auch etwas teurer sind. Ja, das ist definitiv der Fall. Ein weiteres Risiko, und da entfernen wir uns nun direkt von den Aktienmärkten, ist eine drohende Inflation. Wir haben eine niedrige Geldpolitik und wenn wir Geld in die Wirtschaft pumpen, die Wirtschaft gleichzeitig anzieht, dann sollte es in der Theorie zu einer Inflation kommen. Wir hatten die letzten Jahre sehr, sehr niedrige Inflation, nahe der 0%. Langfristig oder mittelfristig peilt beispielsweise die Europäische Zentralbank eine Inflationsrate von 2% im Jahr an, der wir uns auch aktuell wieder annähern. Die Inflation ist aber immer ein Risiko und die Inflation entwertet Geld, denn Inflation bedeutet, dass Preise steigen. Und das führt auch dazu, dass das Sparbuch langfristig sehr, sehr schlecht geeignet ist oder auch ja, Tagesgeldkonten oder Festgeldkonten. Wenn du heute ein Festgeldkonto abschließt, sozusagen dein Geld für 20 Jahre aufs Festgeldkonto packst für 1% Zinsen, dann wirst du vermutlich real in 20 Jahren dein Geld wiederbekommen, aber dir damit weniger kaufen können als heute, weil die Inflation über diesem Zinssatz lag. Und die Inflation zieht aktuell an und wir wissen nicht genau, wo die Inflation in Zukunft liegen wird, aber es ist definitiv eine Gefahr, vor allem bei einer solchen Geldpolitik, wie wir sie aktuell erleben, dass es zu einer Inflation kommen kann. Und das müssen wir auch auf dem Schirm haben, wenn wir unsere Absicherungsmöglichkeiten gleich betrachten. Risiko Nummer 4 ist in meinen Augen das Eurosystem. Ja, je nachdem, wo du jetzt wohnst, vermutlich im deutschsprachigen Raum, also Schweiz, Österreich oder Deutschland, dann danach entscheidet sich eben, ob du vom Euro abhängig bist oder nicht, beziehungsweise ja, innerhalb des Eurosystems bist oder nicht. Und wo es womöglich politische Vorteile gibt durch den Euro und es gibt auch wirtschaftliche Vorteile, ja, beispielsweise, dass ja, vielleicht der Tourismus gestärkt wird, es werden einfach, ja, es ist einfacher im Ausland Geld auszugeben, weil man die gleiche Währung hat. Für Unternehmen ist es einfacher zu kalkulieren, weil ein ja, Unternehmen keine Wechselkursschwankungen mehr hat innerhalb des Euroraums. Und all das sind Vorteile, die der Euro auch definitiv mit sich bringt, den viele Eurokritiker vielleicht auch ja, immer wieder vergessen. Nichtsdestotrotz gibt es auch einige Nachteile. Und zwar vor allem, dass wir unterschiedlich starke Volkswirtschaften im Eurosystem haben. Griechenland ist im Euro, Deutschland ist im Euro, die von der Wirtschaftskraft massiv auseinander sind. Und das geht dann vielleicht etwas in, ja, in die Tiefen der Volkswirtschaftslehre. Aber man könnte schon davon ausgehen, dass ein Wechselkursmechanismus, den ja Griechenland gerade nicht hat, ja, Griechenland ist ja in der gleichen Währung mit Deutschland, dass Griechenland davon profitieren könnte, wenn es eine eigene Währung hätte, weil die eigene Währung dann sofort abwerten würde. Sie würde also billiger werden und es würde viel einfacher werden für Griechenland, Waren zu exportieren, also Geld zu verdienen und die Wirtschaft wieder zum Laufen zu bekommen. Und das wird eben oft kritisiert, dass in der Eurozone sehr unterschiedlich starke Nationen enthalten sind, was langfristig eben zu Risiken führen kann. Oder auch einfach zu einer, ja, nicht so effizienten Wirtschaft, wie wir sie ja erwarten, wenn wir von einem weitestgehend freien Markt ausgehen und uns ja nicht in planwirtschaftliche Konstrukte vertiefen, die man beispielsweise aus DDR-Zeiten kennt. Ein anderes Risiko sind Target-2-Salden. Ja, das ist ein etwas tiefergehendes Thema. Da geht es sozusagen um Zahlungsströme von den Ländern untereinander im Eurosystem. Und auch da bestehen Risiken, wenn ein Land wie Deutschland, ja, das am meisten Geld noch erhält aus diesem Target-2-Zahlungssystem, dieses Geld nicht wiedererhält. Ja, was passiert dann? Und es könnte beispielsweise dann dazu kommen, wenn ein Land wie Griechenland, das hohe Schulden hat gegenüber diesem Target-2-Zahlungssystem, werden sie, wenn Griechenland dann beispielsweise aus dem Euro austreten sollte, haben sie dann noch ein Interesse, diese Schulden zurückzuzahlen? Was passiert damit? Was passiert, wenn Deutschland dieses Geld abschreiben muss oder wird es von der Zentralbank neu gedruckt? Also was dann passiert, weiß man nicht wirklich, aber es ist irgendwo ein Risiko, was dieses Eurosystem mit sich bringt. Und natürlich haben wir nun mal hochverschuldete Staatshaushalte, vor allem in Südeuropa, Spanien, Italien, teilweise Portugal und auch Griechenland eben, sind eben massiv verschuldet im Verhältnis zu der Wirtschaftsleistung. Und das ist natürlich auch fraglich, ob das ewig gut geht und auch ob das gut geht, wenn es zu einer Zinswende kommen sollte, auch wenn ich nicht davon ausgehe, dass die Zinsen in absehbarer Zeit stark anziehen werden. Aber das sind so ein paar Gründe, warum auch dieses Eurosystem nicht unbedingt in Stein gemeißelt ist und ja, dass es dort eben auch genügend Risiken gibt und da auch noch ein bisschen Brennstoff herrscht, wenn dann nun mal wieder irgendwo ein Land gerettet werden muss, wenn es irgendwo wieder Schuldenschnitte gibt, wenn dann wieder die Diskussion aufkommt, sollen wir für andere EU-Länder aus deutscher Sicht ja in die Bresche springen, um den Euro zu retten und womöglich auch uns letztendlich dadurch was Gutes zu tun, oder sollten wir das Ganze sein lassen? Also das ist definitiv ein Risiko. Und Risiko Nummer 5 ist einfach ein schwarzer Schwan. Also ein Risiko, das wir vielleicht heute gar nicht auf dem Schirm haben, was ja aufploppt und alle sind überrascht sozusagen. Was dann vielleicht auch Worst-Case-Szenarien sein können. Also nicht nur eine Inflation, sondern eine Hyperinflation. Preissteigerung von 10% pro Jahr. Oder eine Währungsreform, ja, was dann eng mit diesem Eurosystem einhergeht. Auch hier muss man natürlich wieder hinterfragen, was passiert denn überhaupt, ja, wenn wir die Währung reformieren? Also wenn wir erst einmal die Währung wechseln, wie von der D-Mark zum Euro, dann hatte das wirtschaftlich jetzt nicht die allergrößten Auswirkungen. Natürlich mit dem Unterschied, dass andere Länder auch diesen Euro angenommen haben. Aber wenn wir jetzt wieder zur D-Mark gehen, dann ist es sehr schwer vorauszusehen, was die Aktienmärkte dann machen werden. Und andere schwarze Schwäne wären dann vielleicht Schuldenschnitte. Wenn man sagen würde, gut, Griechenland kann die Schulden eh nie zurückzahlen, wir schreiben jetzt die Hälfte des Geldes ab, dann ja, muss wohl die Deutsche Bundesbank dort Forderungen abschreiben oder der deutsche Staat. Und dann ist auch die Frage, was das wieder politisch bedeutet. Also hier gibt es ganz viele ja, Verknüpfungen und die Wirtschaft ist nun mal komplex und da greifen ganz viele Zahnräder ineinander. Man darf nicht davon ausgehen, dass man ja an einer Sache dreht und da bleibt es auch dabei. Man bewegt immer 10, 20 oder 100 Zahnräder mit. Aber das kann man mal auf dem Schirm haben, dass man zumindest weiß, es gibt immer Risiken und auch heute gibt es Risiken, es wird also nicht langweilig. Aber wie gesagt, natürlich gab es auch in der Vergangenheit sehr große Risiken, die erfolgreich bewältigt wurden oder die eben zu Krisen geführt haben und zu Crashs geführt haben, die dann aber auch alle bewältigt wurden. Und nun könnte man sagen, und das wäre wohl der klassische Weg und der Weg, den man in der Vergangenheit oft gewählt hätte, wenn man Geld absichern möchte, naja, dann geht man nicht unbedingt auf Aktien, denn diese schwanken ja. Man wählt Anleihen, vor allem Staatsanleihen, denn diese gelten in der Theorie als risikofrei. Ja, also wer deutsche Staatsanleihen kauft, investiert offiziell risikofrei und dann würdest du einfach jetzt in Staatsanleihen investieren, wenn du eben risikofrei investieren und Vermögen sichern möchtest und dafür sogar noch ein paar Zinsen bekommst, die der deutsche Staat dir zahlt, dafür, dass du ihm Geld leihst. Das Problem ist, die Risiken, die wir eben besprochen haben, die treffen zu einem großen Teil auf den Euroraum zu und eben auch auf die Länder, nämlich dass eben die Staatsverschuldung sehr hoch ist und dass selbst wenn Deutschland von der Wirtschaftskraft und der Staatsverschuldung noch gut dasteht, sind wir eben in diesem Eurosystem und dort könnte es eben sein, dass selbst wenn wir halbwegs vernünftig wirtschaften, was man ja auch in Frage stellen kann, ob wir das nun tun oder nicht, dass andere Länder uns irgendwie mit runterziehen. Ja, durch Tage-2-Salden, durch ja, das Einspringen, durch Schuldenschnitte, durch Euro-Austritte. Wir wissen nicht genau, was da passieren kann. In jedem Fall bestehen dort Risiken. Und das Problem ist natürlich, wenn wir nun uns vor diesen Risiken schützen wollen, wenn wir dann in deutsche oder europäische Staatsanleihen investieren, dann ist damit in meinen Augen nicht viel gewonnen. Und gerade das wäre ja normalerweise ein Weg, mit dem man sich schützen könnte. Ganz unabhängig davon, dass man da natürlich kaum Rendite bekommt. Also wenn du in deutsche Staatsanleihen investierst, dann musst du in Extremfällen mit einer negativen Rendite leben. Du bekommst also weniger Geld wieder. Ja, also das ist schon für den Privatanleger völlig unattraktiv. Liegt in erster Linie an großen Kapitalgesellschaften wie Versicherern, die gesetzlich verpflichtet sind, liquide Wertpapiere zu halten, die dann ein ja, minus 0 oder ein 0,2% Verlust pro Jahr hinnehmen, ja, bevor sie das Geld beim Konto der EZB parken müssen, wo sie dann noch mehr Strafzinsen zahlen. Also deshalb gibt es diese Negativzinsen. Für Privatanleger ist das in meinen Augen aber uninteressant. Und auch andere europäische Staatsanleihen. Ja, wir fokussieren uns jetzt hier einmal auf Europa, denn wenn du im Euro-Raum lebst und mit dem Euro bezahlst, dann hast du ja keine Währungsschwankungen, wenn du mit dem Euro investierst. Wenn du nun US-amerikanische Staatsanleihen kaufst, kann es natürlich sein, dass du mehr Zinsen bekommst, aber dass du am Ende vielleicht auch ins Minus rutscht oder noch mehr ins Plus, je nachdem, wie sich der Wechselkurs entwickelt. Da werde ich gleich noch bei den konkreten Anlagemöglichkeiten zur Vermögenssicherung eingehen, denn dieser Wechselkurs ist noch sehr entscheidend. Wenn wir also erstmal wollen, dass wir kein Wechselkursrisiko haben, sondern wir irgendwie auf europäische Staatsanleihen setzen, dann bekommen wir bei deutschen Staatsanleihen keine Rendite, wir verlieren sogar Geld. Also das ist im Grunde keine wirkliche Vermögenssicherung, eher eine Vermögensvernichtung. Und selbst wenn wir mal griechische Staatsanleihen nehmen, also etwas, was man ja nur kaufen könnte, wenn man eine sehr hohe Risikotoleranz hat. Griechenland ist aktuell meines Wissens nach mit 180% des Bruttoinlandsprodukts verschuldet, was schon eine relativ große Hausnummer ist. Wenn du dem griechischen Staat ja, für 24 Jahre dein Geld anvertraust für Staatsanleihen, dann erhältst du eine jährliche Rendite von aktuell 4,78% pro Jahr. Das ist wirklich in meinen Augen sagenhaft gering dafür, welches Risiko du eingehst. Wenn du bedenken musst, wenn Griechenland in den nächsten 24 Jahren pleite gehen sollte, ja, beispielsweise in 10 Jahren, sagt der griechische Staat, so, wir können das Ganze hier nicht mehr zahlen, Zinsen sind gestiegen, Wirtschaft ist nicht so angezogen, wie wir wollten, weil wir diesen Wechselkursmechanismus eben nicht haben. Also, wir sind pleite, dann bekommst du kein Geld mehr für deine Staatsanleihe. Das heißt, du hast dann vielleicht 10 Jahre deine Zinsen bekommen und hast dann vielleicht 10.000 Euro investiert und hast von mir aus 5.000 Euro an Zinsen bekommen bis dahin, aber deine investierten 10.000 sind dann weg. Und dann hast du da auch ja, keine Vermögenssicherung betrieben und dann hast du da jetzt auch, ja, hast auch keine sagenhafte Rendite erwirtschaftet. Also wir müssen ja immer ungefähr davon ausgehen, dass wir vielleicht 2% Inflation erwarten zukünftig über den Durchschnitt der nächsten 24 Jahre und der Rest ist eben Risikoaufschlag. Und der Risikoaufschlag wäre dann hier 2,78%. Und das ist in meinen Augen für griechische Staatsanleihen ja sehr wenig. Und ich würde mein Geld nicht für 24 Jahre für 4,78% Zinsen oder Rendite pro Jahr dem griechischen Staat anvertrauen aktuell. Und das zeigt eben das Problem. Wenn wir auf Staatsanleihen setzen wollen, dann sorgt das nicht unbedingt dafür, dass wir diese Risiken, die aktuell an den Finanzmärkten herrschen, nicht mehr haben. Ja, einige haben wir da natürlich nicht, wie beispielsweise die hohen Bewertungen der Aktienmärkte, aber gerade die Risiken bezüglich der Zinswende, des Eurosystems, möglicher Währungsreform oder Schuldenschnitte, gerade die haben wir eben ganz zentral bei Staatsanleihen und auch eine Hyperinflation oder generell die Inflation. Ja, wenn heute eine Staatsanleihe sagt, dort stehen 3% Zinsen pro Jahr drauf, dann können die natürlich nicht mit ansteigen, wenn die Inflation steigen sollte. Aktien und andere Sachwerte steigen tendenziell mit der Inflation im Wert, aber fest verzinsliche oder nominale Versprechen eben nicht. 3% Zinsen bleiben 3%, unabhängig davon, ob die Inflation 1% oder 10% oder 100% beträgt. Und auch vor der Inflation schützen also Staatsanleihen nicht. Also als Schutz eignen sich Staatsanleihen, vor allem europäische Staatsanleihen, in meinen Augen aktuell nicht gut und auch nicht als Renditetreiber. Das ist auch der Grund, warum ich aktuell komplett auf europäische Staatsanleihen verzichte, obwohl ich generell diesen nicht ganz abgeneigt wäre, jedenfalls dann, wenn die Risiken etwas geringer wären oder wenn im Gegenzug dazu die Zinsversprechen höher wären. Also wenn man vielleicht für eine griechische Staatsanleihe für 24 Jahre 15% Zinsen pro Jahr bekommt, ja, oder eine dementsprechende Rendite, dann ist das vielleicht schon eine andere Sache, aber so aktuell in meinen Augen sehr, sehr uninteressant. Das ist also die größte Herausforderung. Wie betreiben wir Vermögenssicherung ohne Staatsanleihen oder europäische Staatsanleihen? Und die wichtigsten Erkenntnisse oder die wichtigsten drei Erkenntnisse vorab. Sachwerte können zwar immer im Wert verlieren, sind aber sicherer in meinen Augen als nominale Werte wie Bargeld oder auch nominale Versprechen aus Versicherung. Ja, wenn eine Versicherung sagt, wir zahlen dir in 10 Jahren 1.000 Euro, 10.000 Euro oder was auch immer, und du aber nicht weißt, was sind denn diese 10.000 Euro in 10 Jahren überhaupt noch wert oder Bausparverträge oder Schuldpapiere wie Anleihen, vor allem Staatsanleihen, all diese sind sehr stark gefährdet, vor allem bei einer hohen Inflation. Wie gesagt, Sachwerte können auch kurzfristig auch enorm im Wert verlieren, aber langfristig bist du mit Sachwerten deutlich besser aufgestellt als diese nominalen Versprechen, vor allem wenn du dich gegen dieses Inflationsrisiko wappnen möchtest. Und was dazu auch immer hilft, ist ein langfristiger Anlagehorizont. Wenn du sagst, du nimmst es in Kauf, dass es auch kurzfristig mal runtergehen kann, dass es crashen kann, dass es vielleicht mal um 30% runtergeht oder vielleicht auch mal um 50%, ja, was dann aber auch ähnlich wie 2008 einer der stärksten Crashs der Geschichte wäre. Ja, also in den letzten 100 Jahren war eben der zweitstärkste Crash, den es an den Aktienmärkten gab, der Finanzkrise. Also wenn es mal um 50% runtergehen sollte und du sagst, okay, das nimmst du in Kauf, aber dein Anlagehorizont ist so lang, dass du nicht in einem Jahr, 2 Jahren, 3 Jahren oder 5 Jahren verkaufen willst, sondern vielleicht du hast mindestens 10 Jahre oder 15, 20 Jahre, dann wird dir der Crash, der kurzfristige Crash, auch weitestgehend egal sein können. Vorausgesetzt, du verkaufst da nicht unbedingt am Tiefpunkt. Das wäre dann natürlich nicht wünschenswert. Also, wenn so ein Crash auftaucht oder eine Krise, erwischt es vor allem Menschen, die entweder eine sehr geringe Risikotoleranz haben und sich nicht bewusst sind, dass es crashen kann, und es trifft Menschen, die einen kurzfristigen Anlagehorizont haben, die also beispielsweise sagen, ich gehe in 3 Jahren in Rente und investiere jetzt all mein Geld in Aktien. Ja, natürlich kann das schiefgehen. Wenn du aber sagst, du hast 10, 20 Jahre, dann macht es das schon deutlich einfacher. Und wenn du dir eben bewusst machst, es kann jederzeit runtergehen. Und natürlich gibt es auch ein paar Anlagemöglichkeiten, die ich dir gleich zeigen möchte, wenn du sagst, naja, so gern möchte ich das trotzdem nicht, ich möchte mich ein bisschen absichern. Du solltest also fallende Kurse nicht erhoffen, aber dir bewusst machen, dass es passieren kann. So, und nun gehen wir mal über zu den konkreten Anlagemöglichkeiten zur Vermögenssicherung. Und da habe ich eben 10 Punkte für dich vorbereitet, die ich jetzt hier kurz und knapp durchgehen möchte und dir auch meine Meinung dazu sagen möchte, da ich nicht alle dieser Punkte so umsetzen würde. Aber vielleicht siehst du einige Dinge anders und kannst es für dich aufgreifen, für deine Geldanlage und dein Depot. Als kurzfristiges Mittel eignet sich natürlich Cash, Bargeld. Ja, also wenn wir vielleicht ein gewisses Risiko sehen, dass es crashen sollte, dass wir sehen, okay, heute findet man nun nicht mehr so günstige Aktien, die Bewertungen sind nun mal etwas teurer, zumindest in den größten Aktienmärkten, dann kann man natürlich sagen, kurzfristig hält man ein bisschen mehr Cash. Das heißt, wenn man normalerweise voll investiert ist mit 100%, dann könnte man mal sagen, gut, vielleicht baut man sukzessive ein bisschen mehr Bargeldbestand auf, also vielleicht auf 10% oder auf 20%, je nachdem. Oder man geht alternativ vor, wenn man etwas aufgebaut hat wie einen ETF-Sparplan, der regelmäßig Geld investiert, dass man diesen vielleicht mal runterschraubt. Ja, also wenn nur mal 300 Euro im Monat investiert oder 200 Euro, dass man dort um 50 Euro im Monat runtergeht und ein bisschen Cash aufbaut. Aber ganz wichtig, langfristiges Bargeld, keine Geldanlage. Ja, langfristig verlierst du allein aus Inflationsgründen an Wert bei Bargeld. Bargeld lohnt sich in meinen Augen nur, um es vielleicht kurzfristig aufzubauen, um es dann investieren zu können. Aber wir müssen da ganz realistisch sein. Historisch betrachtet war es immer schlecht, im Durchschnitt Bargeld zu halten, weil im Durchschnitt steigen die Aktienmärkte. Das heißt, im Durchschnitt war investiertes Geld immer besseres Geld als Bargeld. Aber natürlich kann es kurzfristig die Schwankungen deines Vermögens abfedern. Aber wie gesagt, es sollte nicht dazu führen, dass du langfristig dann auf deinem Bargeld sitzt und es nie wieder investierst. Anlagemöglichkeit Nummer 2, und hier gehen wir nun etwas in die mittel- und langfristige Richtung, ist, wenn du Angst vor Dingen wie der Zinswende hast oder anderen Dingen, dann müssen wir immer ganz realistisch sein. Unternehmen bleiben bestehen. Also ob wir jetzt heute den Euro haben und morgen die D-Mark und übermorgen die deutsche Reichsmark, Unternehmen bleiben erst einmal bestehen. Ja, wenn ein Unternehmen Lebensmittel verkauft, dann werden auch morgen und übermorgen noch Lebensmittel gekauft. Wenn Pampers verkauft werden, dann werden die auch noch morgen gekauft. Dort gibt es natürlich gewisse Geschäftsmodelle, die sich besser eignen oder auch schlechter eignen. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen in Punkt Nummer 4. Aber ein Punkt kann in jedem Fall sein, dass du die Verschuldung als Kriterium heranziehst und dass du eben sagst, ein Unternehmen, das erst einmal nicht verschuldet ist, kann ja erstmal nur dadurch pleite gehen, dass es laufend Verluste macht und das Kapital des Unternehmens aufzehrt, was dann aber ein sehr langer Prozess ist. Ein Unternehmen, das hoch verschuldet ist, kann natürlich ganz schnell mal in Zahlungsschwierigkeiten geraten, wenn mal ein Gewinn ausbleibt und dann die Zahlungsverpflichtungen ausbleiben. Also niedrige Verschuldung kann natürlich einfach Sicherheit geben. Dort könntest du auch beispielsweise mal in den MSCI Quality schauen. Also du könntest in einen ETF auf den MSCI Quality investieren oder du schaust mal in diesen Index, der eine gewisse Vorauswahl basierend auf Qualitätskriterien hat und kannst dir Aktien daraus anschauen. Und der MSCI Quality, wenn man sich den Verlauf mal anschaut, sieht man auch, dass dieser gerade in Krisenphasen weniger abgestürzt ist als der gesamte Markt. Das gilt auch für einen weiteren Index, und das ist eben Anlagemöglichkeit Nummer 3, dass du auf niedrig schwankende Aktien setzt, auf sogenannte Minimum Volatility oder Low Volatility Aktien. Ja, also Aktien mit einer geringen Volatilität. Dort gibt es auch den Index MSCI World Minimum Volatility, einfach nur als Beispiel. Es gibt auch andere Indexanbieter, die ein ähnliches Verfahren haben. Das ist jetzt, wie gesagt, nur ein Beispiel. Und nur um dir da einen Eindruck zu geben, dort werden einfach Aktien gesammelt, die historisch am wenigsten geschwankt haben. Und dieser Index, der MSCI World Minimum Volatility, hat beispielsweise in der schlimmsten Börsenphase, also in der Finanzkrise, wo der Gesamtmarkt zeitweise 57% an Wert verloren hat, in Anführungszeichen nur 47% verloren. Also man konnte hier die Schwankungen um 10 Prozentpunkte reduzieren in diesem Worst-Case-Szenario. Generell lag hier die Standardabweichung auf 10 Jahre gerechnet bei 11,7%, beim Durchschnittsmarkt bei 16,28%. Also auch hier deutlich höher. Also das könnte auch ein Weg sein, dass du einfach sagst, du setzt auf Aktien, die relativ wenig schwanken. Diese lassen sich scheinbar nicht von irgendwelchen Neuigkeiten so schnell erschüttern. Anlagemöglichkeit Nummer 4 habe ich kurz schon angerissen, und zwar, dass wir jetzt erstmal weg von der Verschuldung gehen, weg von den Schwankungen. Natürlich kannst du auch diese Kriterien kombinieren, und dass du auf nicht zyklische Werte setzt, also beispielsweise Konsumgüterhersteller. Ja, also Lebensmittel vielleicht oder ja, Shampoo, andere Dinge, die man eben im täglichen Leben braucht, wo man denkt, wenn es nun mal runtergeht, wenn vielleicht es zu einer Krise kommt, wenn die Einkommen der Menschen mal sinken sollten, was wird dann trotzdem noch gekauft? Dann ist es vielleicht nicht unbedingt der Porsche, der noch gekauft wird, dann ist es vielleicht nicht unbedingt der Urlaub, der noch gebucht wird oder der Flug für den Urlaub, sondern dann sind es eben solche Dinge. Hier eine kleine Warnung, auf diese Idee sind auch schon viele andere gekommen, und auch gerade Konsumgüterhersteller beispielsweise sind in meinen Augen aktuell relativ teuer bewertet im Durchschnitt, oder auch Lebensmittelunternehmen, wenn man sich die mal anschaut, wie Procter & Gamble oder ähnliche. Diese höhere Bewertung müsstest du also entweder in Kauf nehmen oder da deine eigene Aktienanalyse durchführen. Gleichzeitig, was kann noch interessant sein, es gibt auch Technologieunternehmen, die in meinen Augen interessant sein können als nicht zyklische Werte. Denn normalerweise würde man sagen, wenn man mal die Internetblase nach der Jahrtausendwende im Kopf hat, dass dort schon höhere Risiken herrschen in diesem Technologiebereich und auch oft Neuerungen, ja, wirklich brisante und revolutionäre Neuerungen entstehen können. Aber dort gibt es auch Unternehmen wie beispielsweise Alphabet, zu denen ja ganz zentral Google gehört, was also der Google-Mutterkonzern ist, die in meinen Augen ein Geschäftsmodell haben, was weitestgehend konjunkturunabhängig ist und auch den klassischen Burggraben hat, also nicht so leicht vom Markt verdrängt werden kann. Also auch das wäre interessant, also nicht nur Konsumgüter oder Lebensmittel, sondern auch Technologieunternehmen oder auch andere Burggrabenunternehmen. Dort kann man ganz verschieden analysieren, werden wir höchstwahrscheinlich auch nochmal in Zukunft hier machen. Also einfach Unternehmen, die einen gewissen Burggraben haben, die eine gewisse Stellung haben, vielleicht eine geringe Verschuldung und vielleicht auch etwas weniger schwanken. Wobei das zugegebenermaßen sehr schwierig wird, Unternehmen zu finden, die all das erfüllen. Aber je nachdem, vor welchem Risiko du dich absichern möchtest, kannst du eben für dich das Ganze priorisieren. Also welche Kriterien dir dann wichtiger sind und welche dir womöglich weniger wichtig sind. Man könnte auch noch exotischere Wege gehen, die ich jetzt hier nicht extra aufgeführt habe. Das wäre dann beispielsweise, wenn man davon ausgeht, dass es zum Dritten Weltkrieg kommt. Wer würde davon profitieren? Dann wären das vielleicht Rüstungsunternehmen. Und wenn man nun moralische Bedenken beiseite lässt und diese These als realistisch erachtet, was ich beispielsweise nicht tue, aber wenn das bei dir der Fall ist, ja, ist ja völlig legitim, jeder hat ja seine eigenen Hypothesen und Risiken, vor denen er sich absichern möchte, würde diese Person womöglich in Rüstungsunternehmen investieren, da diese natürlich im Kriegsfall ja, mehr Geld verdienen würden. Ja, also diese könnten dort profitieren, aber wie gesagt, dort ist die moralische Seite relativ schwierig, auch wenn moralische Dinge in meinen Augen höchst individuell sind. Aber wenn wir das jetzt mal außen vor lassen, dann könntest du eben sagen, du investierst in solche Rüstungsunternehmen und angenommen, es kommt nicht zu einem Krieg, was wir ja alle hoffen und was ich jetzt auch für die deutlich wahrscheinlichere Hypothese halte, dann werden diese Unternehmen wahrscheinlich trotzdem bestehen bleiben, und wenn es aber zu einem Krieg kommen sollte, dann werden diese Unternehmen tendenziell noch am besten abschneiden oder besser abschneiden als der Durchschnitt. Das könnte also eine Hypothese sein, aber wie gesagt, das habe ich jetzt nicht zu den 10 konkreten Anlagemöglichkeiten hier gezählt, da das in meinen Augen schon ja, sehr hypothetisch ist und dann, wie gesagt, diese moralischen Bedenken hat. Was eher interessant ist, ist der Gedankengang dahinter. Welches Risiko oder vor welchem Risiko möchte man sich schützen und wer könnte davon profitieren? Beispielsweise bei einer Zinswende könnten vielleicht Banken und Versicherungen profitieren, die dann endlich mal wieder mehr Geld oder mehr Zinsen für ihr Geld bekommen, was sie ja aktuell für Niedrigzinsen oder Negativzinsen anlegen müssen. Also das wäre eben genauso ein Gedanke, wie im Kriegsfall in Rüstungsunternehmen zu investieren. Aber kurz nochmal zusammengefasst, Punkt 1 war, dass man kurzfristig Cash halten kann. Punkt 2 war, dass man niedrig verschuldete Aktien in die engere Auswahl nimmt. Punkt 3, niedrig schwankende Aktien kommen in die engere Auswahl. Punkt 4, man setzt eher auf nicht zyklische Werte, also vielleicht Konsumgüter, Lebensmittelhersteller, Telekommunikationsunternehmen, Technologieunternehmen, einige zumindest, oder auch einfach Burggrabenunternehmen. Kommen wir zu Punkt Nummer 5, Und dieser wäre, in Schwellenländer zu investieren. Ja, tatsächlich haben Schwellenländer ein höheres Risiko als Industrienationen. Und das hat man auch in der Finanzkrise gesehen. Dort haben Schwellenländer während der Finanzkrise noch stärker verloren als die Industrienationen. Warum tauchten nun trotzdem Schwellenländer in dieser Liste der Vermögenssicherungsmöglichkeiten auf? Zum einen gibt es in der Eurozone gewisse Risiken. Das heißt, wenn jetzt jemand seine Geldanlage nur darauf aufbaut, in Europa zu investieren, wäre das in meinen Augen keine gute Streuung. Und ja, da würden diese Risiken eben voll durchschlagen. Da hoffe ich nicht, dass diese auftreten, aber es kann definitiv sein. Diese Risiken sind vorhanden. Und wenn man sich vergegenwärtigt, dass man vielleicht auch im Eurosystem, also beispielsweise in Deutschland, lebt und man bezieht ein Arbeitseinkommen, also ein Gehalt in Euro aus Deutschland, man erwartet irgendwann eine Rente hier, man hat vielleicht auch Sozialversicherung oder andere Versicherungen, dann kann man oder geht man womöglich ein zu hohes Klumpenrisiko ein, wenn man nun auch noch die Geldanlage vielleicht in europäischen Aktien oder europäischen Staatsanleihen aufbaut. Und hier kann es deshalb interessant sein in meinen Augen, gerade wenn wir dann mal sagen oder sehen, dass die US-amerikanischen Aktien schon recht teuer bewertet sind, dass man dann mal in die Schwellenländer geht. Ja? Auch die Schwellenländer machen durchaus oft einen guten Job, haben aktuell deutlich günstigere Bewertungen als wir in den Industrienationen bei höheren Gewinnerwartungen. Und auch die Schuldenstände sind sehr verschieden zugegebenermaßen, aber im Durchschnitt nicht wahnsinnig hoch, dass es uns jetzt irgendwie große Sorgen machen müsste, ja, aus heutiger Sicht. Natürlich haben Schulden immer zu einem gewissen Faktor ein Risiko, aber in den Schwellenländern wäre es jetzt nicht so, dass wir denken, dass jedes Schwellenland völlig überverschuldet ist. Also für die meisten Anleger denke ich, dass diese zu wenig gestreut sind und dass diese zu sehr beispielsweise auf Versprechen aus der Eurozone beruhen, was ja verschiedene Versicherungen oder Einkommen angeht, und dass deshalb eine Streuung auch auf Schwellenländer Sinn macht, vor allem ja, weil eben viele andere Märkte schon relativ teuer bewertet sind. Natürlich gibt es dort Wechselkursrisiken, natürlich können auch die Schwellenländer in einer Krise massiv abstürzen. Nichtsdestotrotz fühle ich mich persönlich wohler, wenn ich auch dort Geld investiert habe und wenn ich dort einfach breiter gestreut habe und eben auch so eine Chance habe, mein Geld außerhalb des Euroraums anzulegen. Und dort nehme ich dann auch gerne womöglich höhere Schwankungen in Kauf oder womöglich auch gewisse Wechselkursrisiken. Eben weil es andere Risiken abfedert, wie beispielsweise ein Zusammenbruch der Eurozone oder anderes, was eben zentral mit dem Euro zusammenhängt. Konkrete Anlagemöglichkeit Nummer 6 sind Unternehmensanleihen und hier auch eher mit Fremdwährungen. Da werde ich dir auch nochmal ein paar konkrete Beispiele nennen. Denn wenn du in den USA in Unternehmen Anleihen investierst, also in Schuldpapiere, dann hast du natürlich wieder hier dieses Währungsrisiko bzw. auch eine Währungschance, je nachdem, wie sich der Dollar entwickelt. Wenn du in US-amerikanische Unternehmensanleihen investierst und der Dollar entwickelt sich gut im Vergleich zum Euro, verbessert es deine Rendite, umgekehrt verschlechtert es deine Rendite. Du hast also das Wechselkursrisiko, was man definitiv beachten muss. Wenn wir aber mal eine Anleihe nehmen, wie eine Unternehmensanleihe für das Unternehmen Volkswagen, auch die Automobilbranche ist ja in einem mehr oder weniger großen Umbruch mit der Elektromobilität und du bekommst aktuell für eine Anleihe des Unternehmens Volkswagen, ja, kannst ja mal grob für dich schätzen, was du dort an Zinsen bekommst, wenn du dem Unternehmen Volkswagen für 12 Jahre dein Geld in eine Anleihe leihst, dann bekommst du 2% Zinsen pro Jahr, beziehungsweise hast eine erwartete Rendite von 2% Zinsen pro Jahr. Das würde also in etwa der Inflation entsprechen. Es ist besser, als gar keine Rendite oder gar keine Zinsen zu bekommen, aber es ist wirklich nicht wahnsinnig viel und ja, da musst du eben immer das Risiko mit einbeziehen und was du womöglich sonst mit dem Geld machen könntest. Wenn wir mal in die USA schauen, dort sieht das Ganze in meinen Augen schon besser aus, denn wir haben beispielsweise ein Unternehmen wie Apple. Apple ist sehr zahlungskräftig, hat einen riesigen Cash-Bestand, also die Wahrscheinlichkeit, dass Apple innerhalb der nächsten 5 Jahre pleite gehen sollte, halte ich für sehr, sehr gering. Apple hat beispielsweise eine Anleihe ausgegeben, die noch eine Restlaufzeit von ca. 3,5 Jahren hat und dort bekommst du eine Rendite von 3% pro Jahr, wenn diese Anleihe zurückgezahlt wird, wovon ich mal sehr stark ausgehe. Also der hat ein sehr hohes Investment-Grade-Rating, also das ist eben der Indikator für die Bonität, die Zahlungskräftigkeit eines Unternehmens. Das ist bei Apple, ich weiß nicht, ob es maximal ist, aber es ist sehr, sehr hoch, sehr, sehr positiv. Und hier ist eben der klare Vergleich. Du leihst Apple für nur 3,5 Jahre Geld und bekommst 3% Zinsen pro Jahr. Du leihst Volkswagen 12 Jahre Geld. Also 3 bis 4 Mal so lang, womit natürlich auch das Risiko höher ist, dass innerhalb dieser Zeit irgendwas dem Unternehmen zustößt. Und trotzdem bekommst du bei Apple eine höhere Rendite, wo ich auch tendenziell oder persönlich der Meinung bin, dass Apple ein sichereres Unternehmen als Volkswagen ist. Also bei Apple, wenn du in eine solche Unternehmensanleihe investierst, könntest du 3% Rendite pro Jahr machen, kannst womöglich ja, davon ausgehen, dass du das Geld auch zurückbekommst und du wirst jetzt keine Wahnsinnsrendite damit erreichen. Wie gesagt, es sind maximal 3%, außer du verkaufst vorher mit Kursgewinn, solltest du diesen kommen. Aber wenn wir mal nicht davon ausgehen, bekommst du diese 3%, darüber ist nichts möglich, aber du kannst womöglich relativ sicher davon ausgehen, dass diese auch ja, gezahlt werden und dass Apple in dieser Zeit nicht pleite gehen sollte. Aber du hast natürlich das Wechselkursrisiko. Das ist ganz wichtig zu erwähnen. Wenn du hier 3% Rendite bekommst, der Wechselkurs aber jedes Jahr 3% abschmiert, dann gleicht sich das Ganze wieder aus, dann bist du bei 0%. Oder natürlich kann der Wechselkurs auch jedes Jahr aufwerten und kann deine 3% Rendite auf beispielsweise 6% Rendite pro Jahr verbessern. Also hier musst du mal wissen, möchtest du dieses Währungsrisiko eingehen oder nicht. Aber in meinen Augen auch hier europäische Unternehmensanleihen von, ja, vom Zinssatz und wenn man halbwegs Unternehmen finden will mit hoher Bonität, dann muss man schon immer sehr hohe Laufzeiten eingehen, was in meinen Augen relativ uninteressant ist bei dem aktuellen Zinsniveau. Deshalb, wenn Unternehmensanleihen, da kann man auch mal in die USA schauen, die haben eben ein höheres Zinsniveau als wir, haben eben das Wechselkursrisiko, aber es ist deutlich interessanter als in Europa. Du könntest beispielsweise auch auf Unternehmensanleihen von Anheuser-Busch schauen, auch ein großes Unternehmen. Dort gibt es aktuell eine Unternehmensanleihe, die 2,8 Jahre läuft, also sprich 2 Jahre und 10 Monate in etwa. Und dort bekommst du auch in etwa 3% Rendite pro Jahr und hast dein Geld eben in knapp 3 Jahren wieder. Sollte es also in diesen 3 Jahren crashen, würdest du mit so einer Anleihe, vorausgesetzt sie wird zurückgezahlt, wovon ich stark ausgehen würde bei diesen Unternehmen, dann würdest du damit sehr gut fahren. Das wäre also eine Möglichkeit, Unternehmensanleihen und dann eher aus dem US-amerikanischen Raum, also mit einer Fremdwährung. Vielleicht auch aus Schwellenländern, aber das wird natürlich noch riskanter. Und auch dort hast du das Wechselkursrisiko. Möglichkeit Nummer 7 wäre in Rohstoffe zu investieren. Ja, beispielsweise auch physisches Gold. Und das Ziel sollte dabei in erster Linie sein, nicht eine Wahnsinnsrendite rauszuholen. Denn in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass auch tatsächlich Gold nicht unbedingt der Krisenanker ist, für den er oft gehalten wird. Das vorrangige Ziel in meinen Augen sollte es sein, wenn du in Rohstoffe investierst oder auch in Gold, auch in physisches Gold, dass du damit einen Inflationsausgleich erzielst. Also, wenn du heute einen gewissen Betrag an Gold hast oder eine gewisse Menge an Gold und von dieser Menge an Gold kannst du dir Lebensmittel für eine Woche einkaufen im Supermarkt, dann würde ich persönlich davon ausgehen, dass ich das mit dieser Menge Gold auch noch in 10 Jahren kann. Also wenn ich in 10 Jahren diese Menge Gold wieder in die Währung dann umtausche, ja, voraussichtlich wird es dann noch Euro sein, dann gehe ich davon aus, dass ich dann so viele Euros bekomme, dass ich wieder für eine Woche Lebensmittel einkaufen kann. Oder dass ich heute mit ein bisschen Gold einmal essen gehen kann zu zweit und dass ich das auch in 10 Jahren machen kann. Also ich erwarte da persönlich keinen großen Mehrgewinn, keinen großen Zugewinn, aber in erster Linie eben einen Inflationsausgleich, was also irgendwo einen Schutz darstellt. Also gerade bei Inflation oder wenn du dich weiter streuen möchtest, dann könnten Rohstoffe für dich interessant sein. Anlagemöglichkeit Nummer 8 und hierzu muss ich jetzt sagen, die Anlagemöglichkeiten, die jetzt kommen, die sehe ich persönlich etwas kritischer. Oder was heißt kritischer? Die letzte ist noch ganz interessant. Aber zumindest die nächsten beiden würde ich persönlich nicht umsetzen und ja, über die letzte kann man sich streiten. Also Anlagemöglichkeit Nummer 8 wäre, in Immobilien zu investieren. Klar, Immobilien sind Sachwerte. Hier möchte ich aber auch gerne erklären, warum ich das kritisch sehe. Denn warum Immobilien ein Schutz sein können, ist relativ offensichtlich. Es sind Sachwerte. Du kannst es auch anfassen, du kannst es sehen, du kannst eine Immobilie als Eigenheim kaufen oder diese vermieten. Auch wenn das natürlich jetzt leicht klingt, natürlich muss da einiges an Know-how hinterstecken, dass du das auch vernünftig machen kannst und natürlich auch einiges an Kapital. Nachteile gibt es aber, denn der Staat hat in dem Sinne einen Zugriff auf die Immobilie, als dass er Steuern erheben kann und er könnte diese Steuern theoretisch auch erhöhen. Ja, das ist im Grunde der leichteste Weg, um mehr Steuereinnahmen zu generieren. Denn eine Immobilie ist ja nicht mobil. Sie bleibt an dem Ort, sie kann nicht ins Ausland gebracht werden. Das heißt, sie kann einfach auch besteuert werden. Mieteinnahmen sind außerdem als Haushaltseinkommen gekoppelt. Wenn du also nun eine Wohnung kaufst oder ein Haus und dies vermieten möchtest, dann kannst du natürlich hoffen, dass die Haushaltseinkommen stabil bleiben. Aber wenn wir uns mal vorstellen, dass es zu einer Krise kommt und zu einem Crash und auf einmal brechen die Gehälter und die Löhne ein, dann kann es natürlich sein, dass du entweder keinen Mieter mehr findest oder dass dein bestehender Mieter die Miete nicht mehr zahlen kann und du mit deiner Miete runtergehen möchtest. Also ein Crash könnte eben auch die Einnahmen aus einer Immobilie, mit der du kalkulierst, wenn du das Ganze als Vermögenssicherung sehen möchtest, reduzieren. Dazu kommt, dass gerade in Städten, also in Großstädten vor allem, Hamburg, Düsseldorf, München, dass wir dort sehr teure Bewertungen haben. Also man zahlt im Verhältnis zu den Mieten, die man daraus erzielt, sehr, sehr teure Preise. Ja, also die höheren Bewertungen, die sehen wir nicht nur im Aktienmarkt, sondern die sehen wir eigentlich überall und beispielsweise auch am Immobilienmarkt, weil die Leute eben händeringend nach Möglichkeit suchen, ihr Geld zu investieren und dann nehmen sie auch lieber winzige Renditen von 1-2% pro Jahr hin, bevor sie auf dem Tagesgeldkonto gar nichts bekommen. Natürlich musst du aber nicht selbst eine Immobilie kaufen, du kannst das Ganze auch durch sogenannte REITs realisieren, also bestimmte Immobilienaktien oder auch offene Immobilienfonds. Aber die Anlageklasse, die dahinter steht, Immobilien, sind eben die gleiche. In meinen Augen spricht nichts dagegen, einen gewissen Teil auch in Immobilien zu stecken. Wenn du womöglich so viel Ahnung von Vermietung von Immobilien hast oder das Ganze schon machst, das ist natürlich auch völlig in Ordnung. Wenn du aber noch nie etwas damit zu tun hattest, dann sehe ich es persönlich kritisch, in der aktuellen Phase einen großen Anteil aus Vermögenssicherungsgründen in Immobilien zu investieren. Bei einem kleinen Anteil sieht das in meinen Augen schon besser aus, wenn du einfach deine Streuung erhöhen willst. Punkt Nummer 9 sind Kryptowährungen. Ja, da kann ich jetzt nicht intensiv drauf eingehen, das würde jetzt definitiv den Rahmen sprengen, weil das ein sehr komplexes Thema ist. Dazu habe ich aber auch schon einen Ratgeber zum Thema Bitcoin gemacht, der in meinen Augen auch viele Punkte sehr gut verdeutlicht, die auch für andere Kryptowährungen gelten. Und seit ich diesen Ratgeber veröffentlicht habe, ist ja auch beispielsweise der Bitcoin mal relativ stark eingebrochen und hat gezeigt, dass diese Risiken ja wirklich real waren, die ich dort auch benannt habe, die wir da besprochen haben. Kryptowährungen haben ja so ein bisschen die Theorie, wenn unser Geldsystem ins Schleudern kommt, dann sagen die Leute, wir brauchen etwas anderes, wir brauchen Alternativen und dann könnten Kryptowährungen hinhalten. Dass die Leute sagen, bevor ich mein Geld weiter in Euro habe, wenn es jetzt alles crasht, dann habe ich mein Geld lieber in Bitcoin und dann gucke ich mal, was die realen Währungen sozusagen, die wir also in der echten Welt haben, mit denen wir in der echten Welt bezahlen, ja, was dann aus diesen wird. Das könnte also eine These sein, dass Kryptowährungen dann dazugewinnen. In meinen Augen sind das aber nicht wirklich Anlageobjekte, die nun für eine Vermögenssicherung wirklich sinnvoll sein können. Selbst Gründer von bestimmten Kryptowährungen sagen immer wieder, passt auf, seid vorsichtig, jede Kryptowährung kann jederzeit massiv an Wert verlieren und Richtung Null gehen, da sie zentral auf Vertrauen aufbauen. Und wenn die Anleger oder die Spekulanten der Kryptowährung das Vertrauen verlieren, dann werden auch diese Kryptowährungen verlieren. Es sind eben keine Sachwerte. In meinen Augen ist das Ganze deshalb zu unzuverlässig, hat auch sehr hohe Schwankungen, erfordert auch viel Know-how. Nichtsdestotrotz könnten Kryptowährungen aber in einem Crash-Szenario profitieren. Das will ich definitiv nicht abstreiten. Schwierig ist allerdings auch, dass es hier sehr, sehr viele gibt und das Ganze sehr intransparent ist. Und hier müsstest du entweder den Weg gehen, dass du dann in die 10 größten investierst, also wie ein Kryptowährungsfonds sozusagen, oder du versuchst, die einzelne herauszusuchen. Aber das ist natürlich auch sehr riskant, genau wie wenn du nur auf zwei, drei Aktien setzen würdest. Das ist auch sehr riskant und hat wenig mit Vermögenssicherung zu tun. Also, dem Ganzen stehe ich auch eher skeptisch gegenüber, also Kryptowährung als Vermögenssicherungsaspekt. Aber wenn du es mit einer ganz geringen Prozentzahl beimischen möchtest, dann ist es, denke ich, in meinen Augen noch vertretbar. Und du musst natürlich selber wissen, was du von diesem ganzen Thema hältst. Und Punkt Nummer 10 sind Bonuszertifikate. Was sind Bonuszertifikate? Diese sind relativ simpel erklärt im Grunde. Du bekommst eine gewisse Auszahlung, die du vorher kennst, die eigentlich vorher festgelegt ist, solange ein bestimmter Wert, ein Aktienkurs nicht unterschritten wird. Ja, nehmen wir also mal an, wir haben eine Aktie, die liegt aktuell bei 100 Euro. Und nun kann ein Bonuszertifikat so gestaltet sein, dass es sagt, du bekommst 3% Zinsen auf dein Kapital, ja, 3% Zinsen auf 100 Euro, solange der Aktienkurs nie unter 70 Euro fällt. Wenn der Aktienkurs unter 70 Euro fallen sollte, dann musst du eben oder ja, partizipierst du eben an diesem fallenden Aktienkurs und verlierst eben in dem Sinne Geld. Bekommst also beispielsweise, wenn der Kurs auf 60 Euro fällt, nur 60 Euro zurückgezahlt. Und du wirst nicht an der Dividende beteiligt, die bleibt also bei dem Zertifikatemittenten, also beispielsweise einer großen Bank, die dieses Zertifikat auflegt. Aber wann kann so ein Bonuszertifikat dann interessant sein? Wenn du denkst, die Kurse könnten zwar crashen, aber sie haben vielleicht nicht mehr so viel Aufwärtspotenzial und sie werden aber auch nicht so stark crashen, dass nun dieser Sicherheitspuffer komplett gerissen wird. Anfang 2018 gab es beispielsweise ein solches Bonuszertifikat auf die Allianz, also den Versicherer Allianz. Das Ganze wurde emittiert von der Großbank der UBS und dieses Zertifikat läuft bis September 2019, also ein Dreivierteljahr. Wenn du also für ein Dreivierteljahr dieses Zertifikat kaufst und es hältst, bekommst du eine Rendite von 3,3% pro Jahr, insofern der Aktienkurs nicht um 36% oder mehr einbrechen sollte. Wenn er das tun sollte, dann partizipierst du, wie gesagt, an diesem fallenden Aktienkurs. Angenommen, der Aktienkurs sollte 10% pro Jahr steigen, hast du nichts davon, außer dass du eben 3,3% bekommst. Also dein Aufwärtspotenzial ist begrenzt, aber wenn du vielleicht leichte Verluste hast, wie 5%, 10% oder vielleicht auch 20%, dann profitierst du eben in dem Sinne, dass du deine 3,3% Zinsen bekommst und hier nicht an den fallenden Aktienkursen partizipierst. Auch für Daimler gab es ein solches Bonuszertifikat oder gibt es ein solches Bonuszertifikat. Und Anfang 2018 lief das Ganze eben ein Dreivierteljahre, jetzt sind es noch circa anderthalb Jahre. Und Anfang 2018 erhieltest du dort eine Bonusrendite von etwa 3% pro Jahr und hattest einen Sicherheitspuffer von 44%. Also bis zu 44% konnte der Aktienkurs einbrechen oder kann er auch noch einbrechen, das ist bis heute kaum unverändert. Und dann bekommst du noch diese Zinsen. Nur wenn das Ganze noch stärker fällt, dann gehst du eben leer aus bzw. partizipierst dann am fallenden Aktienkurs. Und hier müssen wir eben auch wieder überlegen, okay, wenn es nun mal richtig crasht, wenn es mal 50% runtergeht und es auch diese Aktien so stark trifft, was tatsächlich beim DAX relativ selten ist, aber es kann eben vorkommen, dann wirst du hier keine große Vermögensabsicherung haben. Wenn der DAX vielleicht mal um 20-30% einbrechen sollte, dann wirst du mit diesen Produkten vermutlich immer noch gut fahren. Wenn die Aktienmärkte aber darüber hinaus steigen sollten, dann bist du immer noch im Plus, aber eben nicht ganz so stark. Also dafür können Bonuszertifikate tatsächlich sinnvoll sein. Einfach um ein bisschen Risiko rauszunehmen, aber trotzdem einen gewissen Sicherheitspuffer zu haben. Wenn man womöglich davon ausgeht, dass es runtergehen kann, dass es aber jetzt nicht dramatisch einbricht, dass man aber nicht unbedingt jetzt die Hoffnung hat, dass noch die großen Renditen zu erwarten sind, dann können Bonuszertifikate interessant sein. Hier musst du aber natürlich auch das Emittentenrisiko beachten, denn wenn der Herausgeber pleite geht, beispielsweise die Commerzbank gibt ein solches Zertifikat aus, dann musst du beachten, dass du dein Geld verlierst, wenn eben die Commerzbank pleite gehen sollte. Das ist das sogenannte Emittentenrisiko. Tendenziell kann man sagen, solche Bonuszertifikate eignen sich auch eher kurzfristig. Langfristig eignen sich die direkten Aktieninvestments in der Regel mehr, weil man eben langfristig dann auch von den Kurssteigerungen profitieren möchte, die in der Regel dann über diesen Zinssatz liegen. Wie gesagt, kurzfristig, um ein bisschen weniger Risiko zu haben, kann das aber interessant sein. Ist aber auch schon etwas spezifischer und da muss man sich dann auch reinarbeiten in diese Zertifikatsthematik und man muss sich auch des Emittentenrisikos bewusst sein. Das waren also die 10 Anlagemöglichkeiten. Ich werde sie gleich nochmal für dich zusammenfassen, gehen wir aber einmal kurz durch, was wir hier insgesamt besprochen haben. Wichtig ist zu wissen, es gibt immer Risiken, genaue Auswirkungen, Zeitpunkte können wir nicht hell sehen, dafür gibt es viel zu viele Unbekannte und zu viele Variablen in der Zukunft. Trotzdem sollten wir uns bewusst machen, dass es Risiken gibt. Dazu gehören beispielsweise ein unsicheres Eurosystem, eine drohende Zinswende, höhere Bewertung der Aktienmärkte, eine Inflation, die auftauchen könnte, die aktuell noch kein Problem darstellt, oder irgendein schwarzer Schwan, also irgendwas, was wir heute nicht vorhersehen können, Terroranschläge, irgendwelche politischen Konstrukte, Kriege, Hyperinflation, Währungsreform, Schuldenschnitte, all sowas, was historisch nur alle paar Jahrzehnte auftaucht, wenn überhaupt, aber natürlich kann es irgendwann mal soweit sein. Die größte Herausforderung besteht darin, dass gerade europäische Staatsanleihen zur Absicherung aktuell nicht geeignet sind. Was aber ganz wichtig ist zu beachten, bei jeglicher Form der Risikoabsicherung, dass Sachwerte langfristig besser sind als nominale Werte oder nominale Versprechen, dass breite Streuung essentiell ist und nicht nur dann, wenn man einen Crash erwartet, sondern immer, weil es auch immer mal runtergehen kann. Das heißt, man braucht auch immer eine gewisse Streuung. Und wenn wir nicht hell sehen können, welche Region sich besser entwickelt als eine andere, welche Aktie sich garantiert besser entwickelt als eine andere, dann müssen wir eben streuen. Also das solltest du generell immer machen. Und was auch immer hilft, ist, dass du fallende Kurse nicht unbedingt erhoffst, aber dir zumindest immer bewusst bist, dass es fallen kann. Und auch wenn keiner es erwartet, kann es fallen. Und auch wenn jeder es erwartet, kann es fallen. Ja, also es kann immer fallen, es kann immer steigen. Kurzfristig können wir Aktienkurse nicht vorhersehen, auch wenn einige so tun, als könnten sie es. Und was immer hilft, ist einen langfristigen Anlagehorizont zu haben, sodass du Krisen und Crashs aussetzen kannst. Und selbst wenn es mal runtergeht, kannst du dich ärgern. Und das ist womöglich nicht einfach, aber du solltest dann immer langfristiger denken und du solltest dich auch immer an vergangene Krisen erinnern, nach denen es immer wieder bergauf ging, auch wenn es vielleicht einmal ein paar Jahre gedauert hat. Die konkreten Anlagemöglichkeiten zur Vermögenssicherung sind, kurzfristig betrachtet, mehr Bargeld aufzubauen und mehr Bargeld zu halten. Punkt Nummer 2, niedrig verschuldete Aktien anzuschauen. Punkt Nummer 3, niedrig schwankende Aktien anzuschauen. Punkt Nummer 4, nicht zyklische Werte anzuschauen oder auch sogenannte Burggrabenunternehmen, die ja eben einen gewissen Puffer haben. Anlagemöglichkeit Nummer 5 ist, Schwellenländer mit ins Depot aufzunehmen. Anlagemöglichkeit Nummer 6, auf Unternehmensanleihen, eventuell aus dem US-amerikanischen Raum zu setzen, aber das Währungsrisiko dabei bedenken. Punkt Nummer 7, in Rohstoffe zu investieren, also generell in Rohstoffe, womöglich in ein ETC, also sozusagen die ETF-Variante, die Rohstoffe abbildet, oder auch in Gold direkt zu investieren oder physisches Gold oder generell Edelmetalle mit dem Ziel, einen Inflationsausgleich mittel- oder langfristig zu erzielen. Immobilien können eine Möglichkeit sein, die ich persönlich etwas kritischer sehe. Kryptowährungen können ebenfalls eine Möglichkeit sein, die ich ebenfalls kritischer sehe. Oder womöglich Bonuszertifikate, die kurzfristig etwas weniger Risiko aufweisen als Aktien und die eine gewisse Mindestrendite bescheren, ohne Wechselkursrisiken. Aber wie gesagt, mit einem gewissen Risiko, wenn es dann mal richtig nach unten gehen sollte und wenn wir einen Crash erleben, ja, wie wir ihn in den letzten 100 Jahren nur zweimal erlebt haben im Grunde. Wobei es natürlich individuelle Aktien immer mal erwischen kann, selbst wenn der gesamte Markt gar nicht so stark crasht. Also, das sind die verschiedenen Anlagemöglichkeiten. Es ist also nicht unbedingt wirklich einfach, Vermögen zu sichern, aber nichtsdestotrotz gibt es Möglichkeiten zu investieren und gibt es definitiv bessere Möglichkeiten, wenn man von einem Crash-Szenario ausgeht, und es gibt schlechtere Möglichkeiten. Und unabhängig davon, ob wir jetzt von steigenden Kursen ausgehen, von stagnierenden Kursen oder ob wir davon ausgehen, dass irgendetwas crashen sollte, ja, wir wissen ja gar nicht, wie ein Crash genau aussieht. Was passiert überhaupt, wenn es crasht? Was passiert mit Aktienmärkten? Beeinflusst das Aktien überhaupt großartig? Ja, selbst wenn es nur kurzfristige Unsicherheiten gibt. Wenn du in Sachwerten investiert bist, dann weißt du auch, dass dieser Sachwert bestehen bleibt, egal in welcher Währung, egal ob es irgendwo Schuldenschnitte gibt und in der Regel auch, wenn es irgendwo Kriege geben sollte, dann können wir hoffen, dass diese nicht bei uns stattfinden. Ja, wir leben ja zum Glück in der friedlichsten Zeit, seit es die Menschheit gibt, und auch Europa ist ja vollkommen friedlich oder ist ja immer größtenteils friedlich, so friedlich wie noch nie jedenfalls. Also wenn du in Volkswagen investierst, ist es relativ unwahrscheinlich, dass Volkswagen aus Gründen eines Krieges komplett von der Erdfläche verschwindet. Und ich glaube, dann ist das Letzte, worüber wir uns Gedanken machen sollten, wo wir oder in welche Aktien wir investiert haben. Ja, also das sind jetzt keine Szenarien, die ich für annähernd realistisch halte. Also wenn solche Szenarien auftreten, irgendwelche Worst-Case-Szenarien, Hyperinflation, Währungsreform, Schuldenschnitte, Kriege, dann sind Sachwerte in meinen Augen immer noch die besseren Investitionen und besser als viel Bargeld zu halten oder besser als gar nicht zu sparen oder besser als nur europäische Staatsanleihen zu halten, ja? Oder auf Versprechen von Versicherungen zu hoffen. Also diesen Punkt sollten wir aber, denke ich, hier größtenteils überschritten haben, das hoffe ich jedenfalls. Und deshalb solltest du dir auch einfach bewusst machen, in Sachwerte zu investieren ist immer die bessere Option, wenn man sich vor solchen Dingen schützen möchte, als die eben aufgezählten Dinge zu tun. Und wenn du in Sachwert investierst, gibt es eben unterschiedliche Möglichkeiten, wie du da noch dein Risiko reduzieren kannst. Und ja, 10 habe ich dir genannt, von denen ich 7 bis 8 für interessant halte und ja, die man in meinen Augen guten Gewissens umsetzen kann, um einfach die Schwankungen zu senken. Ich hoffe also, dir hat dieser Ratgeber gefallen, und ich hoffe auch, dass ich dich hiermit nicht verrückt gemacht habe, ja, dass du jetzt also denkst, oh, es gibt Risiken, es kann was passieren, beziehungsweise, dass es Risiken gibt, das solltest du dir immer vor Augen halten, aber nicht, dass du denkst, dass jetzt der Weltuntergang droht, ja, davon gehe ich nicht aus. Aber wenn man sich bewusst macht, dass es eben immer Risiken gibt und dass es auch mal etwas passieren kann, was etwas ungemütlicher wird oder wo das Ganze auch, ja, vielleicht dann in unserem Depot nicht so schön aussieht, müssen wir uns immer vergegenwärtigen, dass wir eben trotzdem das Richtige tun, wenn wir in Sachwerte investieren, und dass es eben ja, Mittel gibt, um das Ganze abzuschwächen, wenn man es denn möchte. Und vor allem hilft natürlich ein langfristiger Anlagehorizont und eben dieses Bewusstsein für Risiken und dieses Bewusstsein, dass es auch langfristig wieder bergauf geht. Also, das war es soweit. Vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß beim Umsetzen, wenn du diese Anlagemöglichkeiten nutzen möchtest. Ich werde dir das natürlich alles nochmal in der PDF-Datei auflisten. Dann kannst du das Ganze nachschauen, was ich dir hier erzählt habe mit den Beispielen und ja, vielleicht auch mit verschiedenen Indizes, die wir genannt haben. Also, in diesem Sinne, mach's gut, bleib rational und bis dann.